Inforadio Podcast.
Sie wirken wie Magneten. Die Metropolen des Südens, Sao Paulo, Mumbai oder Lagos, um nur mal drei stellvertretend zu nennen, sind in wenigen Jahrzehnten zu Megacities geworden. Städten mit 10, 15 oder gar 20 Millionen Einwohnern. Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts fand man die Giganten nur in der sogenannten ersten Welt. Tokio gehörte schon immer in die Liga der Größten, ebenso New York oder London. In den 1970er Jahren aber begannen Wanderungsbewegungen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Immer mehr Menschen verließen ihre Dörfer und suchten ihr Glück in den Städten. Megacities entstanden und mit ihnen jede Menge Probleme, fehlende Infrastrukturen und Arbeitslosigkeit, kollabierende Verkehrssysteme und ökologische Sünden, Unsicherheiten und steigende Kriminalität. Die Liste lässt sich natürlich beliebig fortschreiben. Diese wuchernden Städte gelten zum Teil als unregierbar. Doch die Urbanisierung der Welt ist nicht aufzuhalten. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Schon heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Metropolen. 2050 werden es vermutlich 80% sein. Forum, die Debatte im Inforadio. Wie können Megacities lebensfähig bleiben? Sind sie die neuen Orte der Armut? Unkontrollierbar, unregierbar oder auch Städte der Chancen, der Hoffnung, der politischen Emanzipation. Darüber wollen wir heute diskutieren. Meine Gäste sind Fabienne Hölzel, Architektin aus der Schweiz. Seit 3 Jahren aber arbeiten sie beim Städtischen Department für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Sao Paulo, Brasilien. Herzlich willkommen. Danke. Monika Omuna lebt seit 16 Jahren in Lagos, Nigeria und ist dort Mitarbeiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Elke Pahl-Weber ist Professorin am Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU im dann doch im Verhältnis kleinen Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen. Laut, bunt, chaotisch, mit derzeit 12, 15 oder 19 Millionen Einwohnern, niemand weiß das so ganz genau, ist Lagos die größte Stadt Nigerias. Die Metropole liegt direkt an der Atlantikküste, am Golf von Guinea, und mit einer Wachstumsrate von jährlich fast 5% könnte Lagos bis 2050 die größte Stadt der Welt sein, einer Entwicklung, die viele Probleme mit sich bringt. Frau Munner, was ist denn die größte Herausforderung so im täglichen Leben? Ist es der Stau, der Müll, das Wasser oder womit kämpfen Sie so?
Das größte Problem in Nigeria, also in Lagos auch, ist der Strom, die Stromversorgung. Es gibt kaum reguläre Stromversorgung. Man kämpft immer damit, Diesel zu finden für den Generator, damit man entweder zu Hause seine Kleidung bügeln kann oder auch in der Arbeit eben den Computer hat und so weiter. Also Stromversorgung ist das größte Problem. Das Müllproblem war lange Zeit ein Riesenproblem. Da hat die Regierung in Lagos aber sehr viel getan. Da hat sich sehr viel gebessert. Genau das Gleiche war, Lagos ist bekannt für seine ewig langen Staus, für den Verkehr, den chaotischen. Auch hier wurden sehr viele Erneuerungen eingeführt in den letzten Jahren und dadurch hat sich der Verkehr verbessert. Früher habe ich 1,5 Stunden mindestens vom Büro nach Hause gebraucht. Inzwischen komme ich relativ problemlos in 20 Minuten nach Hause.
Ich habe ja schon gesagt, Sie leben seit 16 Jahren da. Das heißt, man gewöhnt sich auch an bestimmte Umstände, auch die Menschen, die Freunde, die Sie dort gefunden haben, die in Lagos eben leben. Also man weiß ja, worauf man sich einstellen muss, wenn man in so einer Riesenstadt, in so einer Megacity lebt.
Gewöhnen kann man sich da relativ schlecht dran. Also wenn der Strom wieder mal ausfällt und tagelang keinen Strom gibt, dann kann sich, glaube ich, niemand so richtig dran gewöhnen. Also egal, ob ich nun Europäerin bin oder Nigerianerin bin. Aber in den letzten Jahren, wie gesagt, also dadurch, dass sich der Verkehr sehr viel verbessert hat, hat sich auch die Aggressivität, also dieses Schnelle, ich muss der Erste sein und so weiter, sehr verbessert. Und das macht das Leben ziemlich, also sehr viel leichter inzwischen.
Frau Hölzel, auch Sao Paulo ist eine dieser Megacities. Ganz ähnlich wie bei Lagos gibt es, glaube ich, auch nur Schätzungen über die tatsächliche Einwohnerzahl, aber so knapp 20 Millionen, davon geht man aus. Mittlerweile auch eine Stadt, ja, die fast grenzenlos geworden ist.
Ja, die Stadt ist groß, keine Zweifel, aber grenzenlos ist sie auch nicht. Also selbst Sao Paulo hört dann irgendwo mal auf. Zum Beispiel im Norden haben wir die wunderbare Serra da Cantareira, ist eine der größten urbanen Regenwälder der Welt. Ich glaube, Mumbai ist Platz 1, dann kommt Rio, dann kommt Sao Paulo. Und da sieht man wirklich, wie die Stadt zum Ende kommt. Aber es ist richtig, dass die Stadt wirklich an den Regenwald rangewachsen ist. Aber wenn man über die Serra fährt und dreht und zurückfährt, sieht man wirklich, wie die Stadt am Horizont kommt. Also selbst Sao Paulo endet.
Selbst Sao Paulo endet. Auch an Sie nochmal die Frage, was sind so Ihre täglichen Herausforderungen? Ist es auch der Stau? Sind es andere Widrigkeiten, mit denen man dann doch versucht, irgendwie klarzukommen, umzugehen?
Also meine ganz persönlichen sind einfach, dass die Stadtverwaltungsmühlen einfach sehr langsam mahlen in jeder Hinsicht. Das Internet geht halt mal nicht, die Server stürzen ab. Aber das ist wirklich nur die Stadt. Die Privatwirtschaft funktioniert recht gut und auch sehr viel schneller. Und ich gehe halt zu Fuß ins Büro. Ich habe 10 Minuten. Und von daher habe ich die Widrigkeiten, dass die Luft einfach sehr schlecht ist. Im Zentrum ist sie wirklich ganz, ganz schlecht. Aber ansonsten, das ist ja das Mirakel von Sao Paulo, die Stadt funktioniert. Es ist so ein organisiertes Chaos. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es eigentlich eine deutsche Kolonie ist. Also das merkt man ein bisschen, dass die Stadt einen anderen Spirit atmet und funktioniert jeden Tag als zum Beispiel Rio de Janeiro.
Sie meinen, da sind noch so ein paar Strukturen hängen
absolut
geblieben.
Also ja? Sao Paulo ist ja für die deutsche Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Also die ganze Automobilindustrie ist da. Ja, ich denke, das merkt man schon auf jeden Fall. Ja.
Frau Pahlweber, das Metropolenwachsen ist ja keine ganz neue Geschichte, nur die Geschwindigkeit und die Dynamik, mit der sich jetzt Entwicklungen vollziehen, stellt die Länder, über die wir heute reden wollen, natürlich schon vor große Probleme. Sie arbeiten in einem Projekt Future Megacities, also die Megastädte von morgen. Worum geht es in diesem Programm?
Das ist ein Programm des Deutschen Ministeriums für Bildung und Forschung. Und das Ministerium hat es eingebettet in sein Grundsatzprogramm zu nachhaltiger Entwicklung. Wenn wir uns klar machen, dass die meisten Menschen irgendwann in Städten leben werden, dann ist die Zukunft eine städtische. Das hat man bereits Mitte der 90er Jahre erkannt in dem Habitat-Gipfel zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Aber die Zeit, in der sich man sich verständigt darauf, welche Strategien will man nun fahren und wie setzt man sich damit auseinander. Das braucht relativ lange. Und das Ministerium hat jetzt gesagt, wir stellen uns dem Klimawandel neu und wir müssen für diese zukünftigen Megastädte Konzepte finden, wie wir energieeffizient Stadtentwicklung betreiben können. Wir haben heute 23 Megastädte auf der Welt. 2030 werden wir schon 37 haben. Also die Zukunft ist städtisch und die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und das hat das BMBF in den Mittelpunkt gestellt, 9 Projekte in 8 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt ausgewählt aus den beantragten Projekten. Und fördert diese. Das heißt, es sind Projekte, in denen deutsche Wissenschaftler mit Partnern in den jeweiligen entsprechenden Ländern Konzepte zur Stadtentwicklung.
Und in welchem Land sind Sie im Rahmen dieses Projektes hauptsächlich unterwegs gewesen?
Ich bin hauptsächlich im Iran unterwegs gewesen. Wir haben eine energieeffiziente Siedlung, eine Nachbarschaft, 35 Hektar in einer New Town entworfen, weil es ja eine der Ideen ist, das Wachstum von Megacities durch das Bauen von kleineren New Towns zu entlasten. Das klappt auf der ganzen Welt überhaupt nicht. Die Leute ziehen da nicht hin, weil sie zwar einigermaßen gute Wohnungen angeboten bekommen, aber überhaupt keine Jobs. Das passt nicht zusammen. Und wir haben genau zu diesem Punkt gearbeitet und gesagt, was muss man tun, damit es attraktiv ist für Menschen überhaupt, in so einer New Town zu leben.
Ja, oder auch welche Partner muss man vielleicht mit einbinden, richtig, damit es an Attraktivität gewinnt. Ja. Bleiben wir mal noch mal ein bisschen zunächst mal bei so einer Zustandsbeschreibung oder bei dem, wie Sie eben leben und arbeiten. Frau Munner und Frau Hölzer, reden wir noch ein bisschen über das Leben in Lagos und Sao Paulo. Beides ja Städte, in die trotz ihrer immensen Größe immer noch Tag für Tag, Jahr für Jahr Menschen streben. Und sie landen dann eben auch oft in informellen Siedlungen. Also das heißt, man kann sie auch anders umschreiben. Man kann auch Slums sagen oder Favelas. Gibt es denn, Frau Hölzer, überhaupt Schätzungen, wie viele Menschen dort zum Beispiel in Sao Paulo leben?
Ja, da haben wir ziemlich genaue Zahlen. Das sind 30% der Bevölkerung betrifft das. Und Sao Paulo hat ja auch ein elektronisches Favela-Überwachungssystem. Das heißt, wir haben alle Favelas, haben wir gemappt. Das heißt, mit Google-Karten ist das alles aufgezeichnet. Es ist aufgezeichnet, ob es öffentlicher Grund ist, ob es privater Grund ist, wenn die Favela schon in den sogenannten Urbanisierungs-, also Upgrading-Prozess reingekommen ist, ist dann auch ersichtlich in unserem System, zu wie viel Prozent zum Beispiel schon Abwasserinfrastruktur da ist. Das heißt, wir haben relativ genaue Zahlen.
Und das macht auch das Department, genau, in dem Sie arbeiten. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da oder wie viele Leute sind das?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde sagen 300 bis 400, weil wir haben natürlich in den laufenden Upgradingsprozessen haben wir Leute vor Ort. Die sind ständig vor Ort, sowohl Sozialarbeiterinnen, das sind wirklich alles Frauen, und sowohl auch Architekten und Ingenieure. Und dann haben wir natürlich noch im städtischen Departement selber auch nochmal ungefähr 80 bis 100, 120 Leute.
Mhm. Ja. Frau Mona, wie ist die Situation in Lagos? Werden diese Slums, da heißen die nicht Favelas, werden sie ähnlich erfasst oder ist das eher so ein wild wucherndes Gebilde, wo niemand genau weiß, wer wohnt da, wie viel wohnt da, woher kommen sie, was machen sie?
Ja, also wir können von Sao Paulo sicher noch sehr viel lernen. Also bei uns sind ja leider überhaupt keine Zahlen vorhanden. Das macht es auch sehr schwierig für Politik überhaupt. Man schätzt, dass Lagos im Moment um die 15 Millionen Einwohner hat und 70% davon in diesen sogenannten informellen Siedlungen leben. Lagos hat ja ganz alte Viertel, ne? Aber im Laufe der Zuzugs, im Laufe der Jahre, seit auch die Bundeshauptstadt, seit Lagos nicht mehr Bundeshauptstadt ist, ist trotzdem noch so ein großer Zuzug, siedeln die sich um diese alten Viertel an und man kann es nun gar nicht mehr sagen, was ist denn nun das alte Viertel und wo beginnt die informelle Siedlung. Das ist alles völlig vermischt. Und die ganzen Kriterien, die für Slums gelten international, man hat keinen Strom, man hat kein Wasser, das gilt eigentlich für ganz Lagos, weil selbst in den reichen Vierteln gibt es kein fließendes Wasser, gibt es keinen Strom. Ne? Und teilweise sehen auch die reichen Viertel schon fast verslummt aus.
Das ist ja auch der Unterschied zu dem Projekt, was Sie machen. Das heißt, Sie wenden sich ausdrücklich nicht an informelle Siedlungen oder sind nicht da tätig, sondern das heißt, Sie suchen Partner, ich sage jetzt mal, offizielle Partner in den offiziellen Städten.
Das ist richtig. Wir haben in den meisten Projekten Partner, die in der Kommunalverwaltung sitzen, Stadtplaner sind, Bürgermeister, aber wir haben auch die nationalen Ministerien als Partner gewonnen. Und das bedeutet auch, dass wir über dieses Programm nicht nur direkt Einfluss nehmen können auf einzelne Projekte vor Ort. Auch das passiert und da sind sogar einige informelle Siedlungen auch dabei. Aber wir können auch versuchen, Planungsabläufe, Ziele über Gesetzesänderungen herzustellen. Und das gelingt auch in dem einen oder anderen Projekt, wo angekündigt ist, dass nationale Gesetze geändert werden.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann eine reine Beratung von deutscher Seite?
Aus meiner Sicht geht es überhaupt nicht, dass es eine reine Beratung ist. Das sehen die anderen Projekte auch so. Wir haben in der Megacities Forschung tatsächlich eine theoretische Forschung bislang gehabt. Unser Forschungsfeld ist das erste, was anwendungsorientiert ist. Und wir machen das, was man so schön neudeutsch Action Research nennt. Wir machen tatsächlich vor Ort Projekte. Also unser nachhaltiger Stadtteil soll gebaut werden. In Urumqi, im Nordteil von China, wird das deutsche Passivhaus einmal 1:1 hingestellt und geschaut, zu welchen Kosten kann man es da bauen und welchen Beitrag zur Energieeinsparung bringt das eigentlich. So ganz konkrete Projekte sind das. Angewandte Forschung, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes bei diesem Forschungsfeld. Und das spricht auch dafür, dass die jetzt hergestellten Kontakte und Kooperationen nicht einfach dann aufhören, wenn das Geld nicht mehr fließt.
Mhm. Gibt es denn Ähnliches? Also gibt es ähnliche Kooperationen in den Städten, in denen Sie leben?
Also Sao Paulo sind wir ein bisschen im Trend. Jetzt alle kommen nach Sao Paulo, Harvard, Columbia. Wir hatten mit ganz vielen Schulen. Es ist eigentlich eher ein bisschen... Also das ist jetzt eher ein Zitat von einem Architekturprofessor, der sagt irgendwie, es fehlt nicht an Ideen, aber wir brauchen irgendwie die Umsetzung. Also ein bisschen, was Sie jetzt gerade angetönt haben, und ich sehe das eigentlich ähnlich. Also diese Fantasiegebilde dann von Architekten, dann häufig auch aus dem Westen, also ich bin ja Schweizerin, ist dann so diese Faszination der informellen Siedlung und das ist meistens gerade das nicht, was dann so gebraucht wird.
In Lagos ist es im Moment eben auch so, dass das Interesse an der Entwicklung eben auch nur auf diese Mittelschicht beruht. Also je höher ein Hochhaus und je glitzernder es ist, umso schöner ist es. Aber die informellen Siedlungen oder die sogenannten Slums oder die alten Viertel, die möchte man am liebsten weghaben. Also da sind wir jetzt auch dabei, einfach neue Ideen mit Architekten und Städteplanern zu entwickeln. Was gibt es da Aber letztendlich politischer Wille, da etwas durchzusetzen, ist überhaupt nicht vorhanden, im Gegenteil.
Wir machen jetzt eine kurze Pause für die aktuellen Schlagzeilen und wollen danach mal gucken, wie auch die Menschen, die dort leben, eingebunden werden können, ob sie überhaupt eingebunden werden wollen, ob sie auch an politischen Entscheidungsprozessen teilnehmen möchten. Zunächst aber hören wir die aktuellen Schlagzeilen aus der Inforadio Nachrichtenredaktion. Wir müssen diesen Orten sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen, denn sie sind nicht nur die Schauplätze potenzieller Konflikte und Gewalttaten, sondern auch die Gebiete, in denen sich der Abschied von der Armut vollzieht, in denen sich die nächste Mittelschicht herausbildet und die Träume, Bewegungen und Regierungen der nächsten Generation entstehen, schreibt der kanadisch-britische Journalist Doug Saunders in seinem Buch Arrival City. 3 Jahre lang hat er mehr als 20 Orte der Ankunft, wie er sie nennt, überall auf der Welt besucht. Und egal aus welchem Land sie stammen, in welche Stadt sie gehen, die Ziele der Menschen, die weg wollen vom Land und in die Metropolen streben, sind fast immer die gleichen. Sie wollen Arbeit finden und Geld verdienen, ihren Kindern eine gute Ausbildung und damit eine bessere Zukunft ermöglichen. Ob das funktionieren kann, hängt von vielen Faktoren ab. Darüber wollen wir jetzt diskutieren mit der Architektin Fabienne Hölzel. Seit 3 Jahren arbeitet sie beim städtischen Department für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Sao Paulo. Monika Omuna ist Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Lagos und Elke Pahl-Weber, Professorin am Institut für Stadtentwicklung und Regionalplanung in Berlin an der TU. Trotz aller Probleme, einige haben wir eben schon mal kurz benannt vor den Nachrichten, aber diese Megacities sind ja immer noch ungeheuer anziehend und bleiben es wohl auch. Was muss also passieren oder was ist auch bereits schon geschehen, damit viele Millionen nicht weiterhin buchstäblich auf der Straße leben, in verwahrlosten Siedlungen, damit viele nicht weiterhin ohne Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen sind, ohne geregelte Jobs und die Möglichkeit zur Bildung, Frau Nummer. Wer ist denn in Lagos verantwortlich für nicht nur die Siedlungen, über die wir sprechen, sondern überhaupt für sowas wie Stadtentwicklung?
Das nigerianische politische System orientiert sich ja sehr an dem amerikanischen System und dort haben die Gouverneure eine ziemlich starke Stellung. In Lagos, es ist der kleinste Bundesstaat von Nigeria, mit Lagos Stadt als der größten Stadt, ist dann der Gouverneur verantwortlich. Gepaart mit dem traditionellen Autoritätsgläubigkeit in Afrika, es hat ja natürlich eine extrem starke Stellung. Und von daher ist er eigentlich derjenige, der die Richtung vorgibt. Mhm. Also selbst das Stadtplanungsministerium hat relativ wenig zu sagen. Es gibt noch ein anderes Ministerium im Moment, das Ministry for Waterfront and Infrastructure, die sich die interessanten Gebiete entlang der Atlantikküste und der Lagune dann herauspicken.
Auf kommunaler Ebene, so habe ich jedenfalls gelesen, müssen Sie mich korrigieren, wenn das nicht stimmen sollte, da haben die Verwaltungen weitgehend, ich will mal sagen, abgewirtschaftet. Also sie haben nicht mehr so viel zu sagen. Einflussreicher sind sogenannte Community Development Associations geworden. Was ist das?
Ja, das hat auch wieder mit der starken Stellung des Gouverneurs zu tun. Also ich meine, es gibt Kommunalverwaltungen, aber aus politischen Gründen wurden die immer bedeutungsloser. Und so hat der Gouverneur eben diese Community Development Associations eingeführt. Die werden von Lagos State bezahlt. Auf der Ebene, auf der kommunalen Ebene werden dann Community Leaders bestimmt, die dann zusammen mit den verschiedenen Vereinen, Associations, die es in den Gemeinden gibt, Projekte umsetzen. Allerdings sind das weitgehend eben auch wieder vorgegebene Projekte.
Also das heißt, ein eigener Handlungsspielraum ist so gut wie nicht vorhanden?
Sehr klein, ja.
Sehr klein, ja. Mhm. Wolter, Sie haben gesagt, in Sao Paulo, jedenfalls in dem Bereich, in dem Sie arbeiten, ist sowohl, was Favelas angeht, alles ganz gut erfasst. Seit wann gibt es diese Entwicklung, sich auch darum zu kümmern, auch, ich sag mal, so viele Leute zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen? Sie haben gesagt, es gibt 300 bis 400 Mitarbeiter.
Brasilien im Allgemeinen hat 30 Jahre, kann man jetzt sagen, die Tradition des sogenannten Slum-Upgrading. Ich finde es ein bisschen ein hässliches Wort. Ich würde lieber sagen Favela-Entwicklung, was weiß ich. Aber der offizielle Begriff ist Slum-Upgrading und lange Zeit war halt Rio wirklich führend eigentlich und Sao Paulo bislang ein bisschen wie so hinterher gehinkt. Aber die Tradition gibt es relativ lang. Meine Chefin macht das jetzt 8 Jahre. Wir sind eben am Ende einer Administration jetzt gerade und ich würde sagen, ihr ist es zum ersten Mal in Sao Paulo gelungen, Wert auf gute Architektur zu legen, also dass der Sozialwohnungsbau, der dann in den Favelas gebaut wird, eben nicht anderen Kriterien genügen soll als in der sogenannten formellen oder offiziellen Stadt.
Das Aber heißt, sagen Sie es noch mal ein bisschen genauer. Was können wir uns vorstellen unter Slum-Upgrading? Also ist das so klein-klein oder gibt es da sowas wie einen Masterplan, wie man, weiß ich nicht, ganze Gebiete vielleicht anders strukturieren möchte? Was ist das?
Also das Slum-Upgrading in Brasilien geht davon aus, dass wir nicht abräumen. Wir räumen keine Favelas ab. Also das ist einfach mal die erste Guideline, die erste Direktrice, ja, die es einfach gibt. Und Slum-Upgrading heißt nichts anderes als die städtische Infrastruktur, die es eben nicht gibt, nicht offiziell. Die Leute haben natürlich Strom, weil Strom in Brasilien einfach Selbstbedienung ist, aber nicht offiziell. Das heißt, sie bezahlen nicht dafür. Das gibt dann andere Probleme, dass vom Stromwerk nur 40% bei den Endkonsumenten ankommt. Das ist ein anderes Problem, das wir dann zum Beispiel haben. Abwasser können sie natürlich nicht selber machen. Das ist ein Riesenproblem, das wir haben. Die offenen Abwasserkanäle, auch Wasserversorgung offiziell, also das und Strom, das sind die Dinge, die wir eigentlich reinbringen und Straßen befestigen.
Aber was ist mit Bodenrechten zum Beispiel? Auch das ist ja immer wieder ein Problem. Ich weiß auch gerade von Lagos, dass viele Menschen am nächsten Morgen gar nicht mehr wissen, wenn sie abends nach Hause kommen, ob die Hütte noch steht.
Nee, das ist bei uns, also das ist in Sao Paulo ist einfach in einer anderen Situation, ganz Lateinamerika als Afrika. Also muss man vielleicht einfach auch wissen, dass Lateinamerika zu 79% urbanisiert ist. Das heißt, 79% der Menschen leben in städtischen Agglomerationen und Brasilien 88%. Also das sind unglaubliche Werte. Afrika ist genau die Hälfte. Wir befinden uns in einer anderen Situation, was uns andere Möglichkeiten zur Arbeit eben bietet.
Das ist die große Chance. Sie haben ja schon vorhin gesagt, Frau Nummer, eigentlich könnten Sie viel von Sao Paulo lernen. Vielleicht können wir das ja gleich noch im Anschluss ein bisschen diskutieren. Frau Paweber, noch mal zu dem Projekt, für das Sie zuständig sind, Future Megacities. Sie sind auf der Suche nach offiziellen Partnern für die offizielle Stadt, aber eben auch, weil diese offizielle Stadt, sage ich mal in Anführungszeichen, eben ganz ähnliche Probleme hat wie die wildwuchernden Ansammlungen von Häusern oder Hütten. Das heißt, wo setzen Sie da an?
Wir setzen bei ganz vielen verschiedenen Punkten an. Im Grunde geht es um die Reaktion auf den Klimawandel. So haben wir zum Beispiel ein Projekt, das in Caracas stattfindet, in dem der Austausch zwischen der Landbevölkerung, Land und Stadt versucht wird, dadurch darzustellen, dass man Landwirtschaft mehr in die Stadt hineinbringt. Urbane Landwirtschaft, die Wege, die den Zugang zu Nahrung ganz anders macht. Das muss man dort in Caracas mit der Stadtverwaltung machen. Dazu braucht man aber auch Regierungsverantwortung in Marokko. Und es gab dann eine Aussage, wir werden in Zukunft bei unseren Gesetzen für Flächennutzungsplanung, das ist staatlich geregelt im Gegensatz zu Deutschland, wo das ja die Kommunen machen, das Thema Landwirtschaft für die Städte stärker berücksichtigen. Und das heißt natürlich, dass man darüber auch Arbeitsmöglichkeiten schafft und die Leute in die Lage versetzt, sich zum Beispiel auch eine Wohnung zu mieten. Mhm. Das ist in ganz vielen Projekten der Fall. Wir im Iran haben auch den Auftrag gehabt, es so zu machen, dass Mittelstand, untere Mittelstand, die Wohnungen auch bezahlen kann. Und da habe ich an das eben gedacht, was Sie vorhin gesagt haben, die großen glitzernden Paläste, die sind es eben nicht. Wir haben uns gefragt, muss man nicht traditionelle Architekturen in diesen Ländern sich angucken und fragen, was geben die uns für eine zukünftige Entwicklung für die nächsten 50 Jahre? Und wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass diese traditionellen Formen mit ein bisschen mehr Wärmedämmung, mit ein bisschen neuer Interpretation zu städtischen Formen führen, an die die Menschen eigentlich gewöhnt sind, die sie nicht mehr haben wollen, weil das eigentlich die der Armen sind. So ein bisschen, Aber wir sparen 65% des Energieaufwandes für Wärmen und Kühlen. Und das ist in einem Land wie Iran, wo die Energiepreise in den letzten 2 Jahren um 700% gestiegen sind, absolut relevant. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Sie sind ja auf einer offiziellen Regierungsebene dann oder auf einer Verwaltungsebene. Sie haben gesagt, Sie versuchen jetzt auch mit Ihren Planungen, mit Ihren Entwürfen an Traditionen anzuknüpfen. Mhm. Wie ist denn aber der Kontakt zu den Menschen, die dann da auch mal drin leben sollen oder die natürlich auch jetzt schon in anderen Wohnungen, die Sie ja upgraden wollen oder die Sie verbessern wollen, die da jetzt schon sind? Gibt es da Kontakte?
Ja, es ist in den Ländern sehr verschieden. Wir haben ein Projekt zum Beispiel in Ho Chi Minh City, wo es ja darum geht, Überflutung zu vermeiden. also zunehmende Überflutung im Rahmen des Klimawandels, wo das Thema vom Strom, was Sie für Lagos beschrieben haben, genau das gleiche ist. Andauernd fällt der Strom aus und man macht dann dort vor Ort Konzepte, zum Beispiel mit Schülern zusammen. Die gewinnt man als Partner, die sollen ausgebildet werden, die sollen nicht unter dem Strommangel leiden. Und es geht darum, Photovoltaikdächer zu machen und dafür eine Finanzierung zu finden und die Bildungseinrichtungen durchgehend mit Strom zu versorgen. Mhm. Im Iran war es sehr schwer, zu den Menschen Kontakt zu bekommen, die in diesen Quartieren dann wohnen werden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es letztendlich nicht geschafft. Die Mitarbeiter, die dafür zuständig waren, haben dann eine Bürgerausstellung organisiert, in der sie alle unsere Vorschläge als Ausstellung organisiert haben, die man sich ansehen konnte und wo Bürger, die dahin kamen, sich dann dazu äußern konnten, ohne dass es irgendwo aufgeschrieben war. Hm. So sehr, sehr vorsichtig. Das liegt an den politischen Bedingungen im Iran.
Gelingt es in Lagos, die Menschen für die eigenen Interessen zu begeistern, überhaupt dafür zu interessieren, sich mit der Zukunft, auch mit einer anderen Wohnform oder sowas zu beschäftigen?
Bei uns ist es auch ganz wichtig, Modelle zu zeigen. Wenn man etwas vorschlägt, sagen wir mal energieeffizient oder eben auch, wie kann man mit den Überflutungen fertig werden, wo ja gerade die Slums und informellen Siedlungen betroffen sind, dann heißt es immer, nein, bei uns in Nigeria, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und das ist ganz wichtig und da arbeiten wir jetzt auch dran, wirklich Modelle zu entwickeln, neue, sehr einfache die Architekturmodelle zu entwickeln, die sich eben an den Gewohnheiten der Leute orientieren, die sich an den Materialien traditionellen orientieren und da etwas anzubieten und dann, wenn die Leute merken, das geht doch, das mag jetzt noch nicht das wirklich das Ideal sein, aber dann können wir mit den Leuten arbeiten und sagen, okay, was gefällt euch daran, wie können wir das ändern? Aber das geht, bei uns entwickelt sich das eben alles von privater Seite her, also nicht von der staatlichen Seite. Also die politische Seite ist relativ desinteressiert daran, aber die Leute selber, wenn man ihnen zeigt, das geht, dann interessieren sie sich natürlich sehr viel dafür.
Wer ist dann die nicht staatliche Seite? Also wer sind Gruppen? Die Böll-Stiftung arbeitet in dem Bereich. Gibt es andere NGOs, die dann da versuchen, Partner zu sein, Mittler zu sein, überhaupt Ideengeber zu sein?
Es gibt NGOs, aber wir versuchen jetzt auch über die Architekturfakultät, über die Fakultät Städteplanung und Städtebau, auch dort einfach neue Ideen reinzubringen, sodass die sich auch mit Forschung dann beschäftigen.
Wie ist die Situation in Sao Paulo? Sie haben eben so gelacht, als es darum ging, auch an traditionelle Bauweise anzuknüpfen, weil das eher ja, negative, weiß ich nicht, Erinnerungen weckt.
Ja, wir haben einfach in Sao Paulo das Problem, dass uns der Boden ausgeht. Wir haben kein Land mehr. Und das heißt, wenn auch immer wir Sozial-, also Ersatzwohnungsbauten für die Leute, die in sogenannten Risikogebieten leben, eben an Flüssen, an Hängen, die abrutschen, das betrifft 10-15%, das Faustregel, jeder Favela, die in diesen Entwicklungsprozess reinkommt, kommt dann halt meistens nicht sehr also jetzt sage ich einfach als Architektin oder als Stadtplaner nicht sehr überzeugende Modelle zum Einsatz, was damit zusammenhängt, wie gesagt, dass wir einfach möglichst viel Dichte reinbringen müssen und dann werden die Blöcke auch sehr eng gesetzt. Und
aber wie ist das Interesse der Leute, die dort leben?
Sehr, sehr hoch. Die Brasilianer sind generell sehr politisch, sie reden auch sehr gern und sehr lang. Also und gerade in den Favelas auch. Also ich meine, das sind irgendwie 60.000 Leute, da ist nicht jeder gleich natürlich, auch da gibt es einfach verschiedene Menschen. Aber im Allgemeinen sind die Leute sehr, sehr willens teilzunehmen und sie machen das auch. Und die Partizipationsprozesse in Brasilien sind ja, man kann sagen, relativ oder sehr vorbildlich vermutlich, weil es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt natürlich, die Stadtplanung ist immer noch top-down, weil Stadtplanung einfach nicht anders kann. Aber wir arbeiten von Gesetzes wegen sehr eng halt mit Vertretern der Bevölkerung zusammen. Da gibt es natürlich Probleme, weil das ist bei jeder repräsentativen Form von irgendwas so. Ich meine, wer repräsentiert dann wen? Und da haben wir auch... Da fehlt uns dann auch die Übersicht, wie dann die Leute bestimmt werden. Also ich denke, es ist wichtig, wirklich alle damit beizuhaben, nicht nur die sogenannten Community Leader, weil wie die sich bestimmen, ist manchmal etwas obskur.
Bei uns in Lagos ist es halt auch das Problem, also die Leute, wie wollen sie sich politisch beteiligen, für was? Solange sie kein Was Sie vorhin schon angesprochen haben, das Bodenrecht, also das ist das Allerwichtigste, das ist das A und O. Wenn ich keinen Besitz habe oder wenn ich darüber nicht entscheiden kann oder wenn ich morgen wieder davon vertrieben werde, warum soll ich mich dafür einsetzen? Also das ist etwas, das eine politische Lösung erfordert und ohne die wird sich auch eine langfristige Stadtentwicklung oder Stadtplanung gar nicht ergeben.
Wir können das gleich ja noch mal ein bisschen vertiefen, aber gibt es denn in der Regierung auch, oder Sie haben gesagt Lagos State, gibt es denn da überhaupt ein Bewusstsein drüber, also auf der offiziellen Regierungsebene, dass man sich diesem Problem auch mal stellen muss, oder ist das, Sie lachen mich an?
Nein, dem Problem möchte man sich nicht gerne stellen. Man möchte diese ganzen, den Boden, den ja letztendlich Lagos State besitzt, gerne wieder zurückhaben, ne, und den dann lukrativ verkaufen. Und das ist das größte Problem. Und in dem Bereich müssen wir die Leute politisch motivieren, sich eben da durchzusetzen und selbstbewusst zu werden und zu sagen, wir leben hier und wir wollen hier leben bleiben.
Welche Unterstützung haben die Bewohner der Slums oder dieser informellen Siedlungen denn im Rest der Bevölkerung?
Das ist ganz schwierig. Es wurde ja 1990, gab es eine ganz große Siedlung, über 300.000 Menschen, die vertrieben wurden aus einem sogenannten Slum. Damals hieß es, ja, das ist gut, das Slum muss zugemacht werden, das ist zu dreckig, wie die Leute dort leben und so weiter, aber immer unter Bedingung, dass die Leute umgesiedelt werden. Und das wurden sie nicht. Und das ist noch eine traumatische Erinnerung, die die Leute, die Menschen dort in Nigeria haben. Jeder weiß heutzutage, dass eigentlich das Interesse, wenn der Regierung, wenn sie das, diese Slums zerstört, eigentlich nur daran liegt, eben das, den Boden lukrativ zu verkaufen. Und da sind die Leute schon auf der Seite der Slumbewohner.
Sie haben ja gerade geschildert, Frau Pahl-Weber, dass Sie, wenn überhaupt, relativ wenig Resonanz bekommen haben in der Arbeit, auch auf die Vorschläge oder die Initiativen, die Sie dort in den Ländern, in denen Sie mit diesem Projekt Future Megacities unterwegs sind, gemacht haben. Woran denken Sie, liegt das? Ist es zum Teil Desinteresse? Ist es zum Teil auch, dass die, an die Sie sich dann wenden, also die Bewohner selbst, schlechte Erfahrungen gemacht haben? Das galt ja so ein bisschen für den Iran, was Sie gerade geschildert haben, also auch da eher zurückgenommen aufgrund politischer Verhältnisse. Oder warum, ja, setzen die Menschen so wenig auf ihre eigene Kreativität, auf ihre eigenen Ideen?
Das gilt für den Iran. Aber in vielen anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Also in Indien zum Beispiel, in Hyderabad, gibt es Projekte, wo große Resonanz ist. Auch langfristige Gruppen eingesetzt werden, die sich zusammenfinden, runde Tische. Auch in Gauteng, in Südafrika zum Beispiel, wo auch als Future Megacity ein Projekt stattfindet. Auch dort ist die Arbeit mit den Bewohnern über die zukünftige energetische Entwicklung ganz intensiv. Und was dahinter steht, ist das, was wir auch immer neudeutsch Awareness Raising nennen. Überhaupt erstmal ein Problembewusstsein davon zu schaffen, was es heißt, wenn man Energie in Anspruch nimmt und wie man das auf eine umweltfreundlichere Weise viel besser tun kann. Und dass solche Dinge könnte man nie machen, wenn man nicht mit der Bevölkerung zusammenarbeitet.
Dann beschließen wir damit den zweiten Teil. Die Entwicklung rein in die Städte ist nicht aufhaltbar. So viel ist, glaube ich, klar geworden. Aber eben steuerbar. Darüber wollen wir gleich nochmal sprechen. Auch über die politischen Bedingungen, vielleicht Dinge anders umzusetzen, besser umzusetzen. Zunächst aber gebe ich ab in die aktuelle Nachrichtenredaktion. Metropolen des Südens, unregierbare Orte oder Labore der Demokratie, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie es sich in Megacities lebt. Wir haben auch über Probleme gesprochen, auch darüber, wie sehr sich die, die dort leben, für politische Prozesse interessieren, sich einbinden lassen oder eben auch nicht. Im letzten Teil der Sendung wollen wir über die Chancen der Riesenstädte reden. Forum die Debatte im Inforadio heute mit Fabienne Hölzel, seit 3 Jahren beim städtischen Department für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Sao Paulo. Monika Omuna arbeitet für die Heinrich-Böll-Stiftung in Lagos und Elke Pahl-Weber ist Professorin am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin. In den Megastädten von morgen eröffnet sich die Chance der geplanten Vorsorge und gezielten Stadtentwicklung, Urbanisierung zu gestalten, ist deshalb eine zentrale Herausforderung, um einer global nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Frau Pahl-Weber, Sie kennen diesen Satz sicherlich. Richtig. Damit wird nämlich das Bundesforschungsministerium für dieses Projekt Future Megacities, wenn wir mal diese Worthülsen so ein bisschen beiseite schieben, was bleibt unterm Strich über? Denn im nächsten Jahr endet das Programm. Es heißt, es gibt ja jetzt auch schon vorläufige Ergebnisse über diesen langen Zeitraum. Seit 2005 läuft es, seit anderthalb Jahren, glaube ich, sind Sie mit dabei.
Was ist rausgekommen aus dem gesamten Projekt? Wir sind natürlich alle jetzt dabei, alle Projekte sind dabei, ihre Berichte fertig zu machen und darzustellen, was haben wir eigentlich erreicht. Eine Reihe von sogenannten Project Briefs, in dem einzelne Projekte dargestellt sind, werden schon veröffentlicht, können Sie alle im Internet nachlesen, wo einzelne Projekte dastehen. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich eine Reihe von Themen haben, auf denen man sagen kann, das, was der Anspruch des deutschen Ministeriums ist, kann man vor Ort tatsächlich umsetzen. Im Bereich von Energie stellen wir fest, dass wir mit traditionellen Formen arbeiten können, dass wir kommunal basierte Energieversorgung machen können und dass wir sie in integrierte Konzepte einpacken. Ich mache das nochmal deutlich an unserem Beispiel im Iran. Wir senken zum Beispiel die Kühllast im Sommer durch ein Gebrauchtwasserwiederaufbereitungssystem, das zur Bewässerung der Landschaft dient. Es ist eine Wüstenregion. Da kann man normalerweise keine Bäume pflanzen, also ist es sehr heiß. Wir können inzwischen Bäume pflanzen und senken die Temperatur um 3 Grad. Das ist keine Hightech-Lösung, sondern es ist eine angepasste, auch finanzierbare Lösung. Und das Ministerium hat uns aber auch gefragt, was heißt das denn eigentlich für das, was wir in Deutschland als umweltbezogene Exportnation tun. Was heißt das für uns? Können wir den Städten, den kommenden Megastädten nicht was an die Hand geben? Und wir können feststellen, dass wir auf der Basis dieser relativ einfachen Lösungen dann mit technischen Applikationen arbeiten können, die man je nach Einkommen, je nach Geld, das zur Verfügung steht, hinzutun kann. Dann kann man auch eine Kooperation zwischen Unternehmen zum Beispiel haben, die es auch inzwischen gibt an vielen Orten, und die Ergebnisse nochmal verbessern. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Ergebnis dieses
Gut, aber Sie gehen davon aus, das waren jetzt nicht nur seit 2005, also dann bis 2013, das waren jetzt nicht nur 8 Jahre, wo man Wissenschaftler, Architekten, Stadtplaner hingeschickt hat in die Länder und sowas wie kleine Kartenhäuschen aufgebaut hat und hinterher klappt alles wieder zusammen. Davon gehen Sie nicht genau aus, sondern Sie sagen, Sie haben da wirklich auch was implementiert. Also das, da geht auch was weiter nach dieser Zeit.
Ja, davon gehen wir aus.
Nehmen wir nochmal diese beiden Stichworte auf. Wie hießen Sie? Geplante Vorsorge und gezielte Stadtentwicklung. Frau Hölze, Frau Munner, das ist sicherlich richtig zu sagen, man kann diese Entwicklung nicht aufhalten, aber wie kann man sie vielleicht steuern? Und ist das in beiden Städten, aus denen Sie kommen, sehr unterschiedlich? Das ist im Laufe unserer Diskussion deutlich geworden. Aber was muss noch geschehen? Ich beginne mal mit Ihnen, Frau Hölze, in Sao Paulo. Sie haben gesagt, das Land ist endlich. Sie haben ein Riesenplatzproblem. Das heißt, wo geht es überhaupt hin?
Also ich denke, die große Herausforderung für Sao Paulo wird sein, die Betonwüste in eine, wie soll ich sagen, humanere Stadt zu verwandeln. Das Wachstum war halt schnell. Aus Kostengründen hat man vieles einfach zu betoniert. Die Stadt ist auch sehr hügelig und der Boden ist eher schlecht. Also dieser tropische Boden ist eher schwierig. Das heißt, man muss häufig auch halt mangelndes Wissen oder halt in der Vergangenheit hat man alles mit Beton befestigt. Das sieht erstens super hässlich aus und ist zweitens einfach für das Mikroklima einfach sehr, sehr schlecht. Und ich denke, das Mikroklima hat sich sehr, sehr stark verändert, weil einfach alles zu betoniert ist. Mhm. Ich meine, Brasilien ist ein tropisches Land, Sao Paulo ist nicht so tropisch, aber immer noch tropisch. Und da war früher Regenwald und da ist jetzt einfach Beton. Also irgendwie klappt das nicht so ganz. Und zusätzlich kommen natürlich die, also man konservative Schätzungen sagen 7 Millionen Autos. Ich sage mal, es ist mehr. Das heißt, wir haben Los Angeles-Verhältnisse. Die Luft ist wirklich erbärmlich schlecht, keine Bäume. Wir haben extrem starke Regenzeiten. Das Wasser kann nirgendwo abfließen. Das Entwässerungs-, also das ganze Drainage-System ist eigentlich nicht so schlecht, aber ist halt voll mit Müll. Das heißt, das innerhalb von einer Minute drückt das ganze Wasser zurück. Und in den Favelas ist es dann natürlich doppelt schlimm, weil die offenen Abwasserkanäle, die schwellen dann innerhalb von Minuten in riesige, reißende Ströme. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man das nie gesehen hat, weil es ist so ein Bächlein und plötzlich wird das so ein Fluss und es ist dann einfach Abwasser, das dann wieder in die Häuser
Ja gut, aber es ist ja eine ganze Liste von Problemen, die Sie jetzt auch so gerade wieder aufgehen. Ja. Ich meine, wo werden dann Prioritäten gesetzt? Also womit beginnt man?
Das kommt natürlich darauf an, welche Gesellschaftsschicht Sie angehören und welche Regierung gerade am Drücker ist. Wir hatten jetzt eher eine Elite Regierung, die eher halt für die, Sao Paulo ist ja sehr reich, also eher für die Elite geschaut hat. Jetzt kommt der PT an die Macht, das ist die Partei von Lula. Da gibt es vielleicht Hoffnungen, dass das ein bisschen, wie soll ich sagen, gleichmäßiger verteilt werden kann. Ich würde sagen, es braucht beides. Es braucht ganz simple Lösungen und ich meine, Bäume pflanzen wäre einfach eine gute. Es braucht für komplexe Probleme manchmal sehr einfache Lösungen. Bäume pflanzen ist so eine und das kann man sofort realisieren. Und dann, glaube ich, muss man auch ein bisschen über diesen Problemlösungsansatz hinweg wachsen. Also ich finde, Sao Paulo ist sehr stark darin gefangen, wir haben hier ein Problem, das müssen wir jetzt lösen. Und dann hat man schon ein anderes Problem damit geschaffen. Also ich glaube, man muss ein bisschen mehr auf eine bessere Flughöhe vielleicht kommen, ein bisschen das Gesamthafte betrachten. Favela, das Slum Development ist ja nicht ein Wohnungsproblem, sage ich jetzt. Das klingt bizarr. Aber das glaube ich ganz fest. Es geht nicht ums Wohnen, es geht um ganz andere Dinge. Wir müssen Menschen eine Perspektive geben. Wir müssen sie anbinden. Eine Stadt funktioniert über die Mobilität. Architekten denken immer, wenn man unten schöne Bilder malt mit Erdgeschossnutzungen, dann lebt die Stadt. Das ist nicht so. Es ist die Mobilität. Man muss diese Gebiete anschließen. Man muss den Menschen Arbeitsmöglichkeiten geben.
Also man muss weg von der reinen Stadtentwicklungs- oder Stadtplanungsgeschichte, sondern man muss es eben auch mehr gesamtgesellschaftlich
sehen. Ja, und ich einfach denke, okay, wir müssen jetzt 5.000 Menschen neue Häuser geben. Natürlich müssen wir das auch tun. Und es ist natürlich schlimm, wenn 5.000 Menschen auf der Straße sind. Aber dieses isolierte Problem, Lösungsbetrachtungsweise, glaube ich, ist nicht sehr produktiv. Und ich denke, Sao Paulo stößt genau jetzt da an. Obwohl die Stadt an sich gut funktioniert, aber wir haben riesen Herausforderungen, die kommen. Wir haben jetzt den FIFA-Weltmeisterschaft, Eröffnungsspiel. Die Stadt ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Keine Ahnung, wie die Leute da ankommen sollen. Der Flughafen ist schon an einem normalen Business-Tag. Da geht überhaupt nichts. Also ich bin gespannt, was dann wahrscheinlich wird man sagen, alle Leute bleiben zu Hause. Also wenn es Spiele sind, wird nicht gearbeitet. Dann, damit die Touristen sich fortbewegen können.
Frau Mona, Sie haben es vorhin schon mal so anklingen lassen, bei aller Unterschiedlichkeit der Städte, Lagos auf der einen Seite, in der Sie leben, Sao Paulo, in der Frau Hölzel lebt und auch gerade noch mal geschildert hat, gibt es dennoch Dinge, wo Sie sagen, eigentlich könnte man da voneinander lernen, wenn es denn die Bereitschaft gäbe, auch der politisch Verantwortlichen mal hinzuhören, hinzugucken, bestimmte Entwicklungen auch nachzuvollziehen, die andere Megacities eben schon gemacht haben. Wir müssen nicht die gleichen Fehler wiederholen?
Ja, also ich meine, gerade in Brasilien mit, dass Zwangsräumungen nicht gestattet sind, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir davon lernen können. Wenn wir einmal so weit wären, dann könnte man auch wirklich an Stadtentwicklung denken. Ansonsten, ich meine, im afrikanischen Bereich ist es ja doch sehr so, dass Wohnraum und Arbeitsplatz zusammenhängen, gerade im informellen Sektor. Und man deswegen, wenn man jetzt so kleinere Low-Income-Siedlungen hinbaut, die, wie Frau Hölzel auch sagt, meistens aus Beton bestehen, werden die einfach nicht angenommen und dann werden die innerhalb kürzester Zeit auch wieder verslammt sein. Also da müsste man wirklich innovative Architekturbauten, Bauweisen entwickeln. Da gibt zum Beispiel den Vorschlag, dass man einfach nur noch das Äußere hinbaut und die Leute sich dann selbst innen das so aufteilen können, wie sie das wollen, entsprechend, ob sie dann nur eine Großfamilie haben, ob sie da ein Büro dabei haben oder einen kleinen Laden haben. Also da könnte man, gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber
ja gut, aber bei Ihnen sagen Sie ja, Nigeria steht und fällt es auch damit, überhaupt politische Entscheidungsprozesse herbeizuführen. Genau. Also da reden wir ja noch über eine ganz andere Ebene des Nichtbeachtens oder eben auch nicht agieren Wollens.
Ja, also im Moment geht eben die Entwicklung dahin, eben auch gerade in eine Mittelklasse, Luxusklasse-Entwicklung. Da müssen wir darauf achten, dass die alten Stadtkerne und die informellen Siedlungen und die Lebensweise, die dort Millionen von Menschen sind, bewahrt wird. Ich meine, auf der einen Seite wird das eben immer als Argument von der Regierung genommen. Ja, wir sind jetzt eine Megacity, wir müssen auch dementsprechend aussehen wie eine Megacity, eben wie Los Angeles oder Singapur. Aber ich meine, was macht denn eine Megacity aus? Das sind eben die Menschen, die Anzahl der Menschen. Und was macht man mit den Millionen von Menschen, durch die man den Status einer Megacity erhält? Ne? Die beachtet man nicht.
Ja, beziehungsweise Megacity ist nicht gleich Global City. Also das heißt, nicht jede Riesenstadt ist dann auch so finanzkräftig wie zum Beispiel Singapur oder auch Shanghai. Das sind sicherlich dann auch noch andere Probleme. Das heißt, da läuft ja auch die wirtschaftliche Entwicklung nicht parallel zu der Masse Mensch, die sich dann da eben angesammelt hat. Aber wenn wir das jetzt noch ein bisschen versuchen, auf einer anderen Ebene zu diskutieren, Frau Pallweber, sollte Entwicklungspolitik auch zunehmend Stadtpolitik sein?
Ja, das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Bei der Urbanisierung der Welt, wo wir ja einen großen Teil landwirtschaftlicher Bevölkerung in die Stadt bekommen, muss Entwicklungspolitik Stadtpolitik sein. Und diese Stadtpolitik muss sich künftig auch sehr stark von Government auf Governance einstellen. Also das Ihre Frage, müssen wir das nicht zusammen mit den Menschen, die dort leben, entwickeln? Das ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung auch für Entwicklungspolitik. Nicht das Anstoßen eigener Entwicklungen in einzelnen Projekten, sondern da auch neue Strukturen zu schaffen. Ich glaube, es ist eine ganz große Herausforderung für die Länder, die Entwicklungspolitik betreiben. Das habe ich damals bei der Habitat-Konferenz gelernt, dass die Länder des Südens hinter uns herlaufen und sagen, we don't want your money, we want your know-how. Sagt uns, wie ihr es macht und dann übertragen wir es auf unsere Verhältnisse. Das war für mich eine ganz große Erkenntnis und von daher denke ich schon, zukünftige Entwicklungspolitik wird Stadtpolitik sein.
Ja, und auch vielleicht mit anderen Partnern, neuen Partnern, auch eher international gedacht, Frau Hölzel?
Ich denke schon, dass man einfach gute Stadtplanung machen müsste, weil, um nochmal auf Sao Paulo zu kommen, die Stadt könnte produktiver sein, wenn die Stadtplanung besser wäre. Also Leute, die im Stau stecken, die arbeiten einfach nicht. Das ist einfach ein volkswirtschaftliches Thema dann. Und ich denke schon, also das betrifft auch uns im Übrigen, gute Stadtplanung ist, glaube ich, essentiell für jede Stadt auf jeden Fall. Und ich denke, Entwicklungshilfe müsste mehr auch wirklich stadtplanerische Aspekte ansprechen, glaube ich schon. Ja.
Gut, und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Beteiligung der Bewohner oder der Leute, die ja dann da auch wohnen sollen, dann wird natürlich immer gesagt, es geht ohne zivilgesellschaftliche Prozesse, zivilgesellschaftliche Organisationen nicht. Nun ist auch Zivilgesellschaft so ein reichlich strapaziertes Wort, immer mit viel Erwartungshaltung und häufig dann auch zu hoher. Dennoch braucht es natürlich Vermittler als auch Engagierte, die Partner sind, die überhaupt etwas anstoßen können oder sich einsetzen können für Veränderungen, Verbesserungen. Frau Muna, wer könnte das sein zum Beispiel in Lagos?
Lagos hat in den letzten Jahren ein bisschen einen Drain auf zivilgesellschaftlichen Organisationen gehabt, die eben alle nach Abuja in die Hauptstadt abgewandert sind. Diejenigen, die noch vor Ort sind, die haben sehr, sehr gute Kenntnisse von den Communities. Und ich meine, ohne diese geht es nicht. Ohne die können wir überhaupt nicht arbeiten. Da sind so viele vielfältige soziale Verflechtungen in den Communities, dass man eine ganz detaillierte Kenntnis haben muss.
Aber was macht die Böll-Stiftung zum Beispiel konkret dort? Auch gerade in diesem Projekt mit Makoko, diesen schwimmenden Slums.
Mit Makoko, da arbeiten wir mit einem nigerianischen Architekten zusammen, der in Amsterdam lebt. Diese Siedlung, die Menschen leben ja dort im Wasser auf Stelzenhäuser, das eben auch entdeckt hat als eigentlich eine zukünftige Form des Lebens in Lagos. Das ist ja sehr viel, 30% von Lagos sind Wasser und im Zuge des Klimawandels wird das immer mehr. Also haben wir da also ein Modell entwickelt oder er hat ein Modell entwickelt, haben wir ihn dabei unterstützt und das ging zusammen mit den Bewohnern, zurückgreifend auf deren Bauweise. Gleichzeitig aber arbeiten wir mit einer anderen Organisation in derselben Gemeinde zusammen, die Gemeinde immer bisher beraten hat, Rechtsberatung gemacht hat, gerade wenn sie von Zwangsräumungen bedroht war und die Gemeinde sehr gut kennt, dass man dort mit den Communities Strukturen schafft und sie sagt, dass sie einfach mehr Selbstvertrauen bekommen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich meine, wir haben ein Recht, hier zu leben. Ja? Wir sind raus aus dieser Opferrolle, auch einmal selber den Müll zu organisieren, sodass man auch in der öffentlichen Meinung zeigt, wir wollen hier leben, wir müssen hier leben und wir können uns hier auch so organisieren, dass wir hier leben können. Und das ist jetzt der Teil, den wir dazu beitragen, aber jetzt muss eben auch der Staat dazu beitragen, seinen Teil.
Nehmen wir am Ende der Sendung noch mal kurz den Titel auf. Metropolen des Südens, unregierbare Orte oder Labore der Demokratie. Frau Pahl-Weber, wohin neigt sich Ihr Pendel?
Oh,
sowohl als auch. Wäre jetzt die ganz klassische diplomatische Antwort. Nein, aber nee, wo sehen Sie mehr Chancen?
Ich entscheide mich schon zu Labore der Demokratie, weil ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt. Und wir können auch keine künstlichen Stadtlabore aufbauen. Das funktioniert nicht. Um Stadt wirklich zu erkennen, muss ich vor Ort gehen. Ich kann Wirkungsanalysen mit künstlichen Laboren machen, aber ich muss es vor Ort machen. Und von daher gefällt mir dieser Laborbegriff für die Stadt. Und wenn sie wirklich nachhaltig funktionieren soll, kann es nicht ohne ein Zusammenwirken von gewählten Politikern, Verwaltung und Gesellschaft gehen. Und von daher entscheide ich mich dafür.
Fabian Hölzel?
Ja, ich bin Schweizerin. Also das ist klar, die direkte oder halbdirekte, korrekt, glaube ich, ist der einzige Weg. Und jetzt habe ich in Brasilien 3 Jahre in einem sehr demokratisch junge Demokratie, aber sehr stabile Demokratie mit gesetzlich verankerten Partizipationsprozessen gearbeitet. Und ich glaube, das ist der Weg. Er ist mühsam manchmal, er ist anstrengend. Es wiederholen sich auch die Dinge. Die Menschen sind gefangen in ihrem Alltag. Das ist normal, weil das sind wir alle auch. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg unbedingt.
Herzlichen Dank. Bedanke mich für die Diskussion bei Fabian Hölzel, Schweizer Architektin beim Städtischen Department für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in São Paulo. Monika Omuna, Mitarbeiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Lagos. Elke Pahl-Weber, Professorin am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin. Herzlichen Dank an die Böll-Stiftung in Berlin, dass wir hier heute sein durften. Und bedanke mich natürlich auch für Ihr Interesse. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.